Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riegel.
Unser Thema: 27 Freunde sollt ihr sein, der Start der neuen EU-Kommission. Was will sie können, was kann sie wollen? Darüber diskutieren bei einer gemeinsamen öffentlichen Veranstaltung von Deutschlandfunk Kultur und der Europäischen Akademie Berlin Jörg Bojan, Vertreter der EU-Kommission hier in Deutschland, Lynn Selle von der Europäischen Bewegung Deutschland, Niklas König vom Verband der Familienunternehmer und Lukas Guttenberg, stellvertretender Direktor vom Jacques Delors-Institut Berlin, einer EU-Denkfabrik. Herr Guttenberg, am Montag hat die neue EU-Kommission ihre Geschäfte aufgenommen. Ich erinnere mich, als der Vorgänger von Ursula von der Leyen, Jean-Claude Juncker, 2014 seinerseits die Geschäfte aufnahm, da sprach er angesichts der wachsenden Skepsis in Europa gegenüber der Unverzichtbarkeit der EU von der EU-Kommission der letzten Chance. Hat Ursula von der Leyen jetzt die allerletzte Chance?
Na, ich glaube, Juncker hat diesen Ausspruch getan in der Situation, wo die EU gerade mit der Euro-Krise einer existenziellen Bedrohung da von der Schippe gesprungen war. In der Situation sind wir, glaube ich, heute nicht mehr. Paradoxerweise hat das Brexit-Votum, glaube ich, in dem Rest der EU dazu geführt, dass wir eigentlich so ein bisschen wieder gewahr worden sind, was wir eigentlich an der EU haben. Wir haben steigende Zustimmungswerte zur EU und von daher, glaube ich, sind wir in einer anderen Situation, wo wir eigentlich mehr gemeinsam haben, aber gleichzeitig der Druck und die Herausforderung von außen größer geworden sind.
Aber Lynn Selle, als Präsidentin der Europäischen Bewegung in Deutschland, wissen Sie natürlich sehr gut, dass die Zahl der Nationalisten im Europäischen Parlament, aber auch unter den Ministern im Rat also zugenommen hat. Muss die neue EU-Kommissionspräsidentin tatsächlich unter schwierigeren Bedingungen noch als ihr Vorgänger starten?
Ich glaube, wir vergessen in Deutschland oft so ein bisschen, dass die Zahl der Nationalisten im Europaparlament gar nicht so stark zugenommen hat. Aber es ist in der Tat so, dass Regieren für Ursula von der Leyen schwieriger werden wird. Und das liegt gar nicht so sehr an der Zahl der Nationalisten, sondern einfach, dass insgesamt das Europäische Parlament viel fragmentierter ist als
Keine
das letzte.
Keine große Koalition mehr,
ganz
also
genau.
Man muss sich immer neue Mehrheiten suchen.
Genau, das ist ein Stück weit auch schon immer so gewesen, dass Mehrheiten im Europaparlament flexibler sind. Aber man hat das ja auch gesehen, als sie ins Amt gekommen ist, da brauchte sie die Unterstützung der drei großen Fraktionen oder der größeren Fraktionen, der Christdemokraten, der Sozialdemokraten und der Liberalen. Das wird das Regieren natürlich herausfordernder machen, weil man sich nicht auf eine Koalition verlassen kann, sondern im Grunde immer sich schauen muss, wo finde ich jetzt für jeden Politikvorschlag meine Mehrheit.
Herr König, als politischer Referent beim Verband der Familienunternehmer schauen Sie sich natürlich nicht nur die handels- und wirtschaftspolitischen Teile der Agenda der neuen EU-Kommission an. Die neue Präsidentin hat davon gesprochen, dass es einen Neuanfang für Europa geben muss.
Ein neuer Anfang, das klingt jetzt so ein bisschen, als würde man alles über Bord werfen müssen. Und das ist, denke ich, nicht nötig. Also es braucht schon auf jeden Fall einen neuen Schwung und auch neue Antworten auf globale Fragen. Europa, wie gesagt, muss wahrscheinlich noch in Zukunft viel stärker seine Rolle in der Welt definieren und klarstellen. Es fiel ja schon der Begriff irgendwann geopolitische Kommission, was auch immer das dann genau heißt. Aber da muss man natürlich auch erstmal im eigenen Haus stark sein und Einigkeit herstellen, bei den großen Themen vor allem.
Vielleicht kann Herr Bojan uns das dann gleich anschließend erklären, was es mit der geopolitischen Kommission auf sich hat, als Vertreter der Kommission hier bei uns in Deutschland. Aber erst würde ich Sie gerne fragen, wir haben diese Diskussion ja genannt, 27 Freunde sollt ihr sein. Wir haben gezielt nicht gesagt, seid ihr. Wie sehr ist das wirklich ein Team, was da spielt? Wie sehr geben Sie Ihre Nationalität an der Pforte zum Gebäude der EU-Kommission in Brüssel ab?
Wir beobachten es eigentlich jedes Mal, dass sie jeder Einzelne in verschiedenem Maße natürlich die Identität abgeben, aber alle doch. Und das Interessante ist ja, dass du als Kommissar, Kommissarin nur erfolgreich sein kannst, wenn du möglichst das Gesamtbild siehst und nicht deine nationale Vergangenheit in den Vordergrund rückst. Also wer erfolgreich sein will als Kommissionsmitglied, der lässt das tatsächlich hinten, aber vergisst natürlich nicht ganz, woher er kommt. Denn das brauchen wir ja auch. Wir brauchen ja jemanden, der sagen kann, ja, bei mir daheim denken die Leute eher in diese Richtung oder in jene.
Jetzt hat Jean-Claude Juncker seinerzeit gesagt, Kommission soll eine politische Kommission sein. Jetzt haben wir gehört, nehmen das Stichwort auf, diese neue Kommission soll eine geopolitische sein. Was kann, soll, muss man darunter verstehen, wissen, dass es letztendlich die Hüter der Verträge sind, aber keine europäische Regierung, die tatsächlich etwas politisch in die Hand nehmen kann?
Die meisten von ihnen sind Politiker, von denen viele daheim auch gewählt wurden. Manche waren sogar Premierminister bei sich daheim oder zumindest Außenminister. Politisch war die Kommission und ist die Kommission in dem Sinne, dass wir Anstöße geben, dass wir Ideen haben, dass wir versuchen, das europäische Gesamtinteresse zu formulieren.
Aber geopolitisch, also raus in die Welt noch mehr,
oder? Genau, das ist der zweite Schritt jetzt. Die Juncker-Kommission war schon eine politische Kommission, weil sie sich so verstanden hat. Geopolitische, auch um zu antworten auf ein Bedürfnis, was unsere Bürgerinnen und Bürger formulieren. In allen Umfragen, wo wir fragen, was wünschen sich, wo soll die EU mehr machen, kommt immer: Die EU soll in der Welt stärkere Rolle spielen, soll gemeinsame Außenpolitik betreiben. Die Kommission von der Leyen will darauf reagieren und eine Antwort geben. Geopolitische Kommission lässt sich dann durchdeklinieren nach jedem Themenbereich. Nehmen Sie Klimapolitik als Beispiel, was uns eben ganz besonders am Herzen liegt.
Werden wir nachher noch vertiefen, auf alle Fälle. Ich will mal ein Zitat klauen von der Zeitung Welt am Sonntag. Die sagten, 27 Zwerge ergeben keinen Riesen. Wenn wir als EU weltmachtfähig sein wollen oder mehr mitreden wollen in der Welt, dann zumindest nur, wenn diese 27 Zwerge mit einer Stimme sprechen. Trauen Sie dieser Kommission zu, tatsächlich Einigkeit, Weltpolitikfähigkeit herzustellen?
Das ist gar nicht so sehr eine Frage, die man der Kommission stellen muss. Ich glaube, die relevanten Akteure sind die Mitgliedstaaten. Und da gibt es ja auch diesen schönen Spruch, es gibt kleine Mitgliedstaaten in der EU und diejenigen, die noch nicht verstanden haben, dass sie klein sind. Und da würde ich auch Deutschland mit dazu zählen, dass ein großes Problem der Uneinigkeit, der daher kommt, dass Mitgliedstaaten manchmal Dinge lieber alleine machen oder kein Interesse daran haben, sich auf einen Kompromiss einzulassen.
Aus der Sicht der Wirtschaft, Herr König, der Sie für den Verband der Familienunternehmer sprechen, gibt es da überhaupt ein Interesse, dass diese EU sich in der Welt mehr einmischt, jenseits der Handelspolitik?
Ja, ich würde nicht Wirtschaftspolitik auf Handelspolitik reduzieren. Also natürlich haben die Unternehmen und damit auch die Wirtschaft ein Interesse einfach an einer starken und funktionierenden EU in der Welt. Das macht ja auch den Standort Europa attraktiv, auch für Fachkräfte aus der ganzen Welt.
Herr Guttenberg, schauen wir uns doch mal ein paar von den 27 Freunden etwas genauer an. Da sind alte Hasen drunter, da sind neue Gesichter drunter. Frau von der Leyen hat 11 Frauen und 15 Männer um sich geschart. 3 der 8 Vizes sind besonders mächtig, haben besonders viele Kompetenzen. Die Dänin Margarete Vestager, Wettbewerb und Digitales, der Lette Valdis Dombrovskis, Wirtschaft, Talmark-Union und der Niederländer Frans Timmermans, zuständig für die Klimapolitik. Das ist das Trio, auf das es letztendlich ankommt.
Naja, es kommt, glaube ich, erstmal auch auf die Präsidentin selber an, die, glaube ich, klar politische Vorgaben machen muss, was sie möchte. Und dann kommt es auf diese 3 an, dass sie das umsetzen in den Bereichen. Und natürlich haben wir dann auch einzelne Kommissarinnen und Kommissare, nehmen wir Phil Hogan, der Handel machen wird, die auch eine sehr große Rolle spielen werden. Aber natürlich sind diese 3 Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten, die Sie genannt haben, eine wichtige Scharnierfunktion.
Herr Wojan, nun ist es ja so, dass Vestager und Timmermans den Job haben wollten, den Frau von der Leyen jetzt hat. Glauben Sie trotzdem, dass es möglich ist, da tatsächlich sehr eng, sehr loyal an einem Strang zu ziehen?
Ich glaube, dass die alle wie ein Team kämpfen werden mit Frau von der Leyen zusammen. Das Gute ist ja, dass Sie sehen, wie die neue Präsidentin mit Überzeugung und Kraft für die EU auftritt. Und das ist was Timmermans und Vestager selber auch so empfinden, so habe ich sie auch erlebt in den letzten 5 Jahren.
Wenn ich da vielleicht noch einhaken darf. Eine Gefahr, die es immer gibt in der Kommission, ist, dass man quasi den Dissens, den es zwischen Mitgliedstaaten gibt, schon innerhalb der Kommission vorwegnimmt. Das haben wir beim Bereich des Euro zum Beispiel sehr stark gesehen in den letzten 5 Jahren, wo sich die Kommissare Dombrovskis und Moscovici aus Frankreich quasi gegenseitig neutralisiert haben. Und auch in der jetzigen Kommission haben wir wieder Konstellationen, wie in eine ähnliche Falle laufen.
Ich würde widersprechen, gerade das, was gut funktioniert, ist, dass wir den Interessenausgleich schon intern finden und das dann so den Mitgliedstaaten auf den Tisch legen können. Also nicht neutralisiert, sondern praktisch vordurchdacht, um Konflikte, die dann nicht mehr nötig sind, schon auszuräumen.
Der Name Phil Hogan fehlt schon, der Ire, der für die Handelspolitik zuständig sein wird. der hat jetzt nicht den Ruf, dass er ein extrem diplomatischer Mensch ist. Und er wird als Ire ausgerechnet für das neue Verhältnis zwischen den Briten, wenn sie dann irgendwann ausgetreten sein werden, zuständig. Eine kluge Wahl, Frau Selle?
Ich finde das schon relativ clever, da an diese zentrale Stelle zum einen jemanden zu setzen, der schon sehr große Erfahrung in Handelsverhandlungen hat. Also als Agrarkommissar hat Phil Hogan ja maßgeblich auch die EU-Abkommen mit beispielsweise Japan verhandelt. Und ich glaube, als Ire ist er natürlich betroffen auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch gezwungen, eine besondere Neutralität zu walten. Also das ist ähnlich wie in der letzten Kommission mit Günther Oettinger, dem deutschen Kommissar, als Haushaltskommissar, der sozusagen seinen deutschen Pappenheimern dann nahebringen musste, dass es doch Sinn macht, dass Deutschland mehr in den EU-Haushalt zahlt. Also ich glaube, da sozusagen die nationale Verbundenheit auch zu nutzen, ist recht klug.
Vor allem, wenn man nach einem potenziellen Brexit dann ein neues Abkommen verhandelt, finde ich ihn schon nicht an der falschen Stelle, weil ja gerade Irland in starken Handelsbeziehungen mit dem Vereinigten Königreich steht und da nochmal natürliches Interesse auch an einem guten Verhältnis herrscht.
Jetzt wollen wir nicht alle 27 durchgehen, aber ein, zwei vielleicht doch noch ansprechen. Herr Guttenberg, das Amt des Außenbeauftragten der EU-Kommission übernimmt der Spanier Josep Borrell. Ex-Außenminister, ein alter Hase, jedenfalls wirklich mit der Außenpolitik vertraut. Eine gute Wahl?
Borrell ist jetzt nicht unbedingt nur durch Diplomatie aufgefallen, gerade wenn es um die Frage Katalonien ging in den letzten Monaten. Und er ist zwar alt, aber war noch nicht lange Außenminister, nämlich nur 2 Jahre und war vor allem Europaparlamentarier vorher. Deswegen würde ich sagen, ist er jetzt nicht die natürliche Wahl für diesen Job gewesen.
Wie schauen Sie auf ihn, Herr Wojan?
Ich von Beruf wegen positiv. Nein, natürlich.
Er ist eine starke Person. Man hatte ja seinerzeit bei Federica Mogherini, der Vorgängerin, schon Zweifel. Sie war keine wahnsinnig erfahrene Frau. Sie hatte keinen Klang in Europa. Und manch einer war skeptisch und sagt, jetzt haben die sich schon wieder eine Außenbeauftragte gesucht, die eben nicht stark nach außen hin diese EU vertritt. Sie hat sich dann, glaube ich, da sehr gut reingefummelt. Aber jemand wie Borrell, dem geht schon mal ein gewisser Ruf voraus.
Der große Vorteil ist von Josep Borrell, dass er die EU sehr gut kennt als EU-Parlamentarier und dass er als Außenminister Erfahrung hatte sammeln können. Er bringt da also einiges zusammen an Kompetenz. Und das Wichtige für den Außenbeauftragten ist ja überhaupt, wie er den Auswärtigen Dienst der EU mit der Kommission verzahnen kann, um dann gemeinsam Synergien zu finden und dadurch insgesamt schlagkräftiger zu werden in der Welt. Das hat Frau Mogherini schon stark vorangetrieben. Wir denken, mit Josep Borrell können wir dann noch einen Schritt weiterkommen.
Was wir nicht haben, ist ein britischer Kommissar. Gibt ja durchaus die Stimmen in der EU, die das skeptisch sehen, denn noch ist Großbritannien Mitglied dieser Gemeinschaft und es besteht die Gefahr, dass Gesetze beispielsweise vor dem Europäischen Gerichtshof angefochten werden könnten, weil nicht jedes Mitglied auch einen Kommissar stellt. Wie sehen Sie das?
Naja, erstmal ist zu hoffen, dass nach den Wahlen nächste Woche Klarheit herrscht, vielleicht endlich mal. Und sich dann die Frage dann auch zeitnah, sage ich jetzt mal flapsig, erledigt hat, weil dann das UK 2020 austritt und sich diese Frage nicht mehr stellt. Ich glaube, aus rein rechtlicher Perspektive wäre das das Klarste, weil in der Tat sehen wir auch das Risiko, obwohl ja die Europäische Kommission da versucht hat vorzubauen, indem sie ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet hat, um sozusagen diesem ja vorzubauen. Aber das Risiko ist natürlich da, wenn es jetzt weiterhin im Vereinigten Königreich zu einer politisch unklaren Lage oder auch einem Regierungswechsel kommt. Ich denke, dann wird wahrscheinlich die neue Regierung dann auch einen Kommissar benennen müssen.
Herr Guttenberg.
Ja. Ich glaube, es war politisch richtig, da nicht drauf zu warten. Klar zu sagen, die Briten müssen sich jetzt entscheiden, ob sie rausgehen wollen oder ob das noch weiter andauert. Aber wir können den Prozess auf europäischer Ebene uns nicht ständig dadurch aufhalten lassen.
Ursula von der Leyen hat gesagt bei ihrem Amtsantritt, diese EU soll unter ihrer Führung eine grünere werden, eine innovativere. Und sie hat 6 Geschäftsfelder sozusagen identifiziert, also ihre Prioritäten. Wirtschaft, die für die Menschen da ist, der grüne Deal, über den wir gleich noch intensiver diskutieren werden, das digitale Zeitalter endlich einläuten, schützen, was Europa ausmacht, ein stärkeres Europa, neuer Schwung für die Demokratie in Europa. Davon unbehelligt bleibt der größte Posten im Haushalt noch immer und wahrscheinlich auch wieder in dem neuen Haushalt Agrar. Sind da die richtigen Prioritäten gesetzt und müssen wir nicht nur diese Prioritäten haben, sondern uns vielleicht auch von anderen verabschieden?
Das ist die große Frage, die sich jetzt stellt bei den Verhandlungen um die künftige Finanzierung der EU. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, Agrar zu kürzen, auch symbolisch zu kürzen, zu einem Prozentsatz, der unter 30% des Haushalts liegt. Das ist für uns ein wichtiges Zeichen, weil wir eben das Geld lieber für ganz moderne Politiken aufwenden wollen. Aber wir können nie vergessen, dass die Agrarpolitik die einzige ist, die insgesamt auf europäischer Ebene gehoben wurde. Also werden wir uns immer als EU um die Landwirtschaft mehr kümmern müssen als jeder Mitgliedstaat. Und wir werden immer einen großen Brocken des Haushalts dafür aufwenden müssen, einfach weil das so in den Verträgen festgeschrieben ist. Da kommen wir gar nicht drum herum. Die Kunst ist nur, dass wir jetzt einen Schritt weitergehen und uns auch anderen Sachen noch verstärkter zuwenden, was wir eh schon getan haben, und das nicht mehr so in den alleinigen Mittelpunkt stellen, wie es noch vor 60 Jahren war. Aber es ist eh nicht mehr so. Das ist auch ein bisschen ein Mythos, der noch aufrechterhalten wird.
Bedauerlich an den jetzigen Haushaltsverhandlungen ist eigentlich auch, dass man gerade jetzt zu Beginn der neuen Kommission sieht, dass eigentlich der Ablauf nicht mehr sinnvoll ist, weil wir haben jetzt eine neue Kommissionsspitze, die Prioritäten hat, die Sie ja gerade auch genannt haben, die aber dadurch, dass der Haushalt von der alten Kommission vorgeschlagen wurde, letztlich nicht adäquat das reflektiert, was sich eigentlich Ursula von der Leyen vorstellt. Beispielsweise hat sie vorgeschlagen, einen sogenannten Just Transition Fund einzuführen im Rahmen ihres Klimapakets, das es sozusagen sozial schwächeren Regionen erleichtern soll, mit dem Klimawandel umzugehen. Das ist momentan noch gar nicht in diesem Paket drin. Also man sieht, dass diese siebenjährige Finanzperspektive eigentlich gar nicht den politischen Leitlinien folgt. Und ich würde da auch Herrn Wojan widersprechen. Natürlich, Agrarpolitik ist eine wichtige EU-Politik, aber es ist schon sehr bedauerlich, dass da dann am Ende des Tages immer andere Themen runterfallen, die sozusagen gemeinwohlorientierter sind, wie Bildung, wie Austauschprogramme, aber auch wie Forschung und Entwicklung.
Angesichts dessen, dass ja Landwirtschaft 2% beiträgt zum gesamten Bruttoinlandsprodukt der EU, dann doch irgendwie wie eine schiefe Situation allgemein. Also man kann das natürlich historisch erklären, aber ob so ein Haushalt im Jahr 2019, 2020 oder halt bis 2027 aussehen muss, und man kann ja über Landwirtschaftsausgaben auch trefflich diskutieren, aber jetzt geht ja auch wirklich das meiste Geld an Konzerne, Großmolkereien, an Südzucker, also zumindest ein großer Teil. Also da müsste man noch stärker mal gegenbürsten.
Herr Guttenberg, bürsten Sie gegen?
Ja, man muss da, glaube ich, aufpassen, wohin man denn dann mit dem Finger zeigt. Ne? Also, weil ich glaube, in dem Fall ist das einfach eine Verantwortung der Mitgliedstaaten. Wir haben alle 7 Jahre dieselbe Übung, dass die Kommission Kürzungen vorschlägt. Wir haben uns das mal angeschaut. In den letzten 2 Runden sind die Agrarausgaben zwischen Kommissionsvorschlag und Endergebnis immer so um 4-5% runtergegangen. Die Modernisierungsausgaben, also für Wettbewerbsfähigkeit, für Innovation, sind um 30% runtergegangen. Und das ist ein direkter Effekt der Mitgliedstaaten, die hier die Töpfe immer besser finden, wo sie das Geld direkt wieder zurückbekommen, das nicht von Brüssel verwaltet wird.
Ich will auch zu dem Finanzrat nachher noch was sagen, vor allen Dingen zu den deutschen Beiträgen, aber noch eine Sekunde bei den Prioritäten bleiben. Ursula von der Leyen hat auch davon gesprochen, dass es neuen Schwung für die Demokratie in Europa braucht. Und sie hat vorgeschlagen, dass es sogenannte Zukunftskonferenzen geben soll, beginnend im nächsten Jahr, über 2 Jahre laufend. Ist das ein richtiger Schritt, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass sie sagt, was dabei herauskommt, soll durchaus sich auch in Gesetzgebungsvorschlägen wiederfinden?
Also es ist eine sehr gute Idee. Es kommt auf die Umsetzung an. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir glaubwürdig eine Diskussion führen mit gesellschaftlichen Kräften, mit Bürgerinnen und Bürgern, aber vor allem auch mit Parlamentariern, nicht nur aus dem Europaparlament, sondern auch aus nationalen Parlamenten. Wie soll Europa aussehen? Und vor allem diese Diskussion ein Stück weit ergebnisoffen führen. Also ich merke immer, wir haben viele Reformvorschläge als europäische Bewegung und hören dann auf die, aber dafür braucht man Vertragsveränderungen. Wenn wir so eine Diskussion starten, so eine Zukunftskonferenz, dürfen wir nicht von Anfang an sagen, ja, aber also an Vertragsänderungen trauen wir uns nicht ran, weil also dann können die Populisten das übernehmen und dann haben wir wieder Referenden und das geht doch alles schief und dann machen wir am besten gar
aber
nichts.
Aber Ursula von der Leyen hat ausdrücklich auch Vertragsveränderungen mit einbeschlossen.
Genau, und ich finde, das ist auch wichtig und das ist auch gut und da braucht es, glaube ich, von allen Akteuren einfach ein bisschen mehr Mut, diese Debatte zu führen. Der Vertrag von Lissabon ist jetzt letztes Wochenende 10 Jahre alt geworden. Und seitdem hat sich die Welt weitergedreht. Die EU ist nicht dynamischer geworden in ihren Entscheidungsprozessen und darum ist es aus unserer Sicht total wichtig, dass man diese Debatte führt.
Ich halte die Idee für gefährlich, weil ich glaube, das weckt Erwartungen, die man nicht erfüllen kann. Wir haben eine Situation im Moment, wo wir in einigen großen Mitgliedstaaten, inklusive Deutschland, Regierungen haben, die keinen großen Willen haben zu Vertragsveränderungen, aber auch zu großen Sprüngen unterhalb dieser Schwelle. Und ich glaube, solange das so ist, ist es besser, solche Prozesse nicht anzustoßen. Und wir haben ja kein Problem damit, dass wir nicht technische Lösungen hätten, wenn es den politischen Willen gäbe. Das Problem ist, dass wir am politischen Willen scheitern. Und deswegen, glaube ich, ist das eine Übung, die zu Frustration führen kann.
Ja, das Risiko ist halt, dass wenn etwas nicht funktioniert, was man sich vornimmt, dann vom großen Scheitern die Rede ist. Aber das langweilt, glaube ich, auch alle, weil chronisch vom großen Scheitern der EU geredet wird. Ich glaube, wöchentlich lese ich sowas, das langweilt mich ein bisschen. Natürlich scheuen einige Vertragsänderungen wie der Teufel das Weihwasser, weil es eben in der Vergangenheit da sich viele die Finger verbrannt haben.
Zumal es immer einstimmig sein müsste, wollte man es tun.
Das Schöne ist natürlich, dass in den Verträgen, wie wir sie jetzt haben, schon noch eine Reihe von Reformansätzen sind, die man einfacher umsetzen könnte im Bereich der Sozialpolitik, im Bereich der Außenpolitik und im Bereich der Steuerpolitik. Eine ganze Liste von Themen, die wir stärker europäisieren könnten, ohne dass wir eine große Vertragsänderung machen. Und da in der Tat, da brauchen wir den politischen Willen. Und da ist der Reiz, dass das Risiko geringer ist, als wenn man das ganz große Rad drehen will.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit der Sendung Wortwechsel. Heute eine Aufzeichnung einer öffentlichen Veranstaltung in Kooperation mit der Europäischen Akademie Berlin. Unser Thema 27 Freunde sollt ihr sein, der Start der neuen EU-Kommission. Was sie will und was sie kann, diskutieren Jörg Wojan, den Sie zuletzt hörten, Vertreter der EU-Kommission in Deutschland, Lynn Selle von der Europäischen Bewegung Deutschland, Niklas König vom Verband der Familienunternehmer und Lukas Guttenberg vom Jacques Delors-Institut Berlin, einer EU-Denkfabrik. Ein Kernstück dessen, was sich Ursula von der Leyen mit ihren Frauen und Männern in der Kommission vorgenommen hat, ist der sogenannte Green New Deal. Eine Vision eines gesamtheitlichen Konzepts, was sich über alle Bereiche, über alle Zuständigkeiten erstrecken soll, mit dem Ziel, diese EU ja vielleicht sogar neu zu erfinden. Ich fand es ganz interessant, was Ursula von der Leyen gesagt hat. Ich zitiere mal, in meiner Generation stand Europa für das Versprechen von Frieden, Wohlstand und Einheit. Für die Generation meiner Kinder steht Europa für ein ganz besonderes Versprechen. Es ist das Versprechen eines Lebens auf einem naturnahen, gesunden Kontinent. Und dafür soll jetzt schnell viel gemacht werden. In 100 Tagen soll ein Konzept vorgestellt werden, wie diese EU als erster Kontinent 2050 klimaneutral ist. Richtig, wichtig, gut oder verhebt man sich da? Herr König.
Also ich finde, das prinzipiell kommt dann immer natürlich auf die Umsetzung an, aber das Thema Klimapolitik ja exemplarisch ist für Themen, für die die EU geschaffen wurde oder für die sie da sein kann. Weil gerade das Thema Klimapolitik ist ja auf nationalstaatlicher Ebene natürlich auch zu verfolgen, aber wirklich effizient wird es ja dann, wenn wir es wirklich im großen Rahmen machen können, wie durch den europäischen Emissionshandel, für den sich ja Frau von der Leyen auch ausgesprochen hat, was ja auch sinnvoll ist. Sie will den ja auch noch ausweiten bisher. Der funktioniert ja auch durchaus.
Auf Schifffahrt zum Beispiel.
Genau, bisher geht er ja Strom und Industrie gilt er ja. Und den jetzt noch auszuweiten, sie hat ja gesagt, auf alle relevanten Felder. Ich denke mal, das ist auch der Verkehrsbereich mit gemeint und der Bereich Wohnen. Und das wäre natürlich ideal. Es ist ein sehr, sehr großer Schritt. Aber es sind natürlich auch noch andere Felder, auf denen man da bei dem Green New Deal vorankommen kann, über die Investitionsbank zum Beispiel.
Die eine grüne Bank werden soll und nur noch Projekte finanzieren soll, die nicht klimaschädlich sind. Trotzdem wundert es mich jetzt ein bisschen, dass Sie als Vertreter des Familienverbandes zumindest vorsichtig positiv sich äußern, denn von Seiten der Wirtschaft gab es heftigste Kritik an diesem Green New Deal, dass gesagt wurde, da ist man Vorreiter und reitet so weit voraus, dass man die Wettbewerbsfähigkeit verhindert und man versucht, die 10%, für die Europa überhaupt nur an CO2-Emissionen verantwortlich ist, einzuschränken, anstatt mehr zu gucken, dass man in der Welt reduziert. Also da gab es schon heftige Kritik.
Also prinzipiell ist der Emissionshandel ja ein marktwirtschaftliches Instrument, das, wenn es richtig angewendet wird...
Das ist ja nicht nur Emissionshandel.
Nicht nur. Mhm. Aber natürlich muss man dann gucken, wie dann die einzelnen Subventionen konkret eingesetzt wird. Und was natürlich aber auch aus Sicht der Wirtschaft geprüft werden muss und vielleicht auch kritisiert werden muss, kommt immer darauf an, auf die Ausgestaltung, sind die geplanten CO2-Grenzsteuern bzw. diese Klimazölle.
Das müssen Sie kurz erklären.
Die Klimazölle sind eine Antwort darauf auf Unternehmen, die Angst haben, dass die CO2-Vermeidungskosten in Europa zu hoch werden.
Und also deswegen, wenn jemand importiert nach Europa...
Genau, soll ja praktisch einen Zoll zahlen und dafür kriegen halt die Unternehmen, die aus Europa raus exportieren, einen Ausgleich.
Macht doch Sinn.
Macht wahrscheinlich auch Sinn. Die Gefahr ist halt nur, wie man es denn ausgestaltet. Allerdings ist ja auch noch eine zweite Gefahr, die so im Raum steht, und zwar kann sowas ja auch leicht genutzt werden, dass ein Staat sagt, okay, ich schütze jetzt unser Klima und baue jetzt eine Mauer mit Zöllen und will damit angeblich CO2 einsparen. Dabei ist es eigentlich nur Protektionismus. Also wir müssen aufpassen, dass wir da nicht in so eine protektionistische Spirale reingeraten bei sowas.
Ich glaube, die spannende Frage bei der Klimapolitik ist, ob wir es schaffen, im europäischen Maßstab sowohl ambitioniert sein, als auch gemeinsam voranzugehen. Weil natürlich macht es Sinn, im Binnenmarkt das gemeinsam zu machen, damit nicht einzelne Länder laxere Klimapolitik als Wettbewerbsvorteil nutzen können. Aber es kann eben nicht dazu führen, dass wir den kleinsten gemeinsamen Nenner nutzen. Und das Schöne ist ja, dass das ein Bereich ist, oder zumindest viele Bereiche, die das betrifft, wo wir qualifizierte Mehrheitsentscheidungen haben, wo wir gar nicht in allen Fragen alle Mitgliedstaaten brauchen, sondern eben uns auch als tatsächlich politisches Projekt vornehmen können, dass Europa hier Vorreiterin wird.
Ja, ich würde Lukas Guttenberg zustimmen, dass es letztlich auch ein Politikbereich ist, wo die Politik, also die Politik, so die EU-Kommission, die Mitgliedstaaten, Handlungsfähigkeit zeigen können. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal klein an, aber ich glaube, in den letzten Jahren war immer wieder in Bezug auf die Finanz- und Staatsschuldenkrise, in Bezug auf Migration, so dieses Gefühl oft von Kontrollverlust und dass Politik nicht mehr Antworten findet auf drängende Probleme. Und gerade bei der Klimafrage auch, also Europa kann Entscheidungen treffen in diesem Bereich und dass man hier auch ein Stück weit Glaubwürdigkeit zurückgewinnen kann durch eine starke Handlungsfähigkeit. Gerade im Bereich Klima, wo jetzt auch letzte Umfragen zeigen, dass es gesamteuropäisch schon ein Thema ist, was viele Menschen umtreibt, vielleicht ein bisschen mehr in Westeuropa als in Osteuropa, aber es ist überall in Europa ein wichtiges Thema.
Und ist es dann wirklich in ganz Europa, ist es nicht doch sehr stark, Frau Selle hat schon angedeutet, ein, sagen wir, nordwesteuropäisches Thema? Sorgen machen sich wahrscheinlich alle, aber dass es tatsächlich so in den Mittelpunkt des Handelns, Tun, Denkens, Fühlen kommt, ist das gesamteuropäisch?
Ich denke, da müssen wir auch ganz ehrlich uns selbst gegenüber sein. Wir müssen selbst in Deutschland schauen. Da haben wir in den westlicheren Bundesländern große Begeisterung und den Ruf nach stärkerem Klimaschutz. Und in den Ostdeutschen gibt es eine Partei, die sogar erfolgreich ist mit dem Claim, dass es eigentlich gar kein Klimaproblem gibt. Da müssen wir schon hier anfangen. Aber ich denke, der Reiz des Klimathemas ist, hieran können wir gerade das zeigen, was geopolitische Kommission und weltpolitischer Anspruch der EU bedeutet. Hier können wir Vorreiter sein, hier können wir andere mitnehmen in einer globalen Verantwortung. Das klingt aber alles sehr groß und die Familienunternehmen und andere Industrieunternehmen denken sich, ja, das ist ja gut und schön. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist, wer bezahlt das, wer erwirtschaftet das? Und das ist gerade der Reiz eben von Frau von der Leyen's Idee. Ihr Klimadeal ist keiner, wo es nur um Regulierung, Verbote oder vielleicht im besten Fall noch Subventionen geht, sondern da geht es ganz konkret um die Chancen, die gerade unsere Wirtschaft in Europa hat. Wir haben hier noch den technologischen und industriellen Vorsprung gegenüber anderen Weltregionen bei klimafreundlichen Technologien. Wir sind hier in vielen Bereichen noch Weltmarktführer. Und dass diese Industrien noch mehr einen Sprung machen können, das wollen wir damit unterstützen. Im digitalen Bereich sind wir schon abgehängt, da sind wir froh, wenn wir noch mitschwimmen können. Aber in allem, was Umwelt- und Klimatechnologie zu tun hat, sind wir vorne. Und indem wir hier in Europa einen Rahmen schaffen, wo diese Industrien blühen und gedeihen können, da stärken wir sie auch im weltweiten Wettbewerb.
Ich meine, man muss dann, glaube ich, auch über Geld reden. Also wir haben
ja, redet sie ja auch. 1 Billion
soll, genau, aber ich glaube sozusagen, man kann da auch sehr konkret über Geld reden. Wir zahlen hier in Deutschland 40 Milliarden Euro über nicht zu langen Zeitraum für den Kohleausstieg in ein paar wenige Kohlereviere. Und natürlich, wenn wir Klimaschutz auf europäischer Ebene ernst meinen, dann müssen wir gucken, wo stehen die großen CO2-Emittenten. Ganz viele dieser großen Kohlekraftwerke stehen in Polen. Und dann muss man sich schon überlegen, was ist man dort dann auch bereit, als Länder, die eben beim Klimaschutz vorangehen wollen, auch finanziell irgendwie beizutragen, damit andere Länder, die vielleicht nicht die finanziellen Mittel haben, aber wo die großen Einsparpotenziale sind, die wirklich auch dazu zu bringen. Und ich glaube, da sind wir ganz schnell bei der Diskussion, wie viel Geld haben wir eigentlich im neuen EU-Haushalt für solche Sachen überhaupt zur Verfügung.
Aber dieser Energiewendefonds, davon redeten wir vorhin schon kurz, der soll ja zumindest, es ist so angedacht, milliardenschwer sein. Und aus dem könnten dann die Länder, die besonders von einer Energiewende, wenn man sie ernst meint, betroffen sind, das ist ja nicht nur Polen, das ist auch Tschechien, das ist auch Ungarn, unterstützt werden. Und damit könnte man ihre Zustimmung zu großen Schritten in diese Richtung vielleicht gewinnen, böse Zungen mögen sagen, erkaufen. Herr König.
Also ich verstehe natürlich die Stoßrichtung dieses Hilfsfonds oder dieses Energiewendefonds. Allerdings leuchtet mir auch noch nicht ein, warum man da nicht wirklich auf die Kraft des Emissionshandels setzt. Und zum Beispiel wäre ein Vorschlag, den osteuropäischen Ländern hier im Rahmen des Kontingents der Zertifikate mehr Zertifikate zur Verfügung stellt. Und dann können ja europäische Firmen, wie auch immer, diese Zertifikate aufkaufen. Und davon können dann die Osteuropäer moderne Maschinen bauen, die nicht mehr ganz so viel CO2 ausstoßen. Also wie gesagt, ich will dieses Instrument werben an sich, funktioniert es schon. Man darf es aber auch nicht durch zu viel Subventionen kaputt machen.
Ich glaube, bei diesem Energiewendefonds geht es vor allem darum, die sozialen Konsequenzen abzufedern. Es geht natürlich auch um Investitionen in Technologien, aber es geht auch darum, die Menschen, die potenziell arbeitslos werden, weil sie irgendwie in den Kohlekraftwerken arbeiten, ihnen eine neue oder eine Umorientierung zu finanzieren. Also dass man letztlich auch die Zustimmung zur Klimawende erkauft, wie Sie es eben so schön gesagt haben, dadurch, dass die Menschen weiterhin unterstützen. Also ich habe es immer eher so verstanden wie eine sozialpolitische Maßnahme, weniger eine industriepolitische, die dann andere Elemente des Klimadeals umfassen würden.
Ich möchte noch ein paar andere wirtschaftliche Fragen aufgreifen, die ja auch auf der Agenda sind, und mich gemeinsam mit Ihnen kurz wundern. Nach einer Umfrage des IFO-Instituts München ist nur jedes fünfte Unternehmen noch davon überzeugt, dass Europa am besten seine Interessen vertritt. Kann man sich das erklären, dieses Misstrauen gegenüber Europa?
Ich kenne die Umfrage nicht. Und was sind die Alternativen? Dass der Kreml besser die Interessen vertritt?
Oder das wurde jetzt, glaube ich, nicht gefragt.
Oder die bayerische Landesregierung.
Ich meine, die Frage ist natürlich auch, Unternehmer, das können viele sein, das können Selbstständige sein, das können auch Gastwirte sein, denen jetzt zum Beispiel die neue Wasserverordnung nicht schmeckt, also beziehungsweise, dass sie kostenlos oder zu einem geringen Entgelt Wasser anbieten müssen in ihren Gasthäusern. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie den schwarzen Peter zuschieben, nur es können sein, also ich weiß nicht, wie man dann gefragt hat, aber letztendlich, wenn man bei Vernunft ist und wenn man als Unternehmer wirklich auch Teil der internationalen, der europäischen Wertschöpfungskette ist und also die Unternehmen, man sieht es ja, also profitieren ja alle in Deutschland, oder sehr, sehr viele, ja, auch in Ostdeutschland ist gerade durch die Osterweiterung wirklich eine Menge entstanden und viele von unseren Mitgliedsunternehmen sind dort wirklich in europäischen Wertschöpfungsketten auf einmal wirklich ein wichtiger Player geworden. Also in dem Sinne, ich kann es nicht nachvollziehen. Nee.
Ich wundere mich da manchmal eher über die Darstellung Europas bei manchen Wirtschaftsakteuren, bei weitem nicht allen, aber was man immer mal wieder hört, so das Regulierungsmonster Brüssel und oder Bürokratiemonster, dass es einen ex-bayerischen Ministerpräsident bedurfte, der sozusagen die Entbürokratisierung vorantreibt, weil ich mich immer frage, naja gut, es gibt Regeln, es gibt auch viele europäische Regeln, aber meistens haben wir dann eine europäische Regel, die vielleicht komplex ist, aber die dann 27 oder 28 nationale Regeln ersetzt. Und sozusagen im Sinne von, wie Herr Königs gesagt hat, Unternehmen, die zum großen Teil grenzüberschreitend tätig sind, also da wundere ich mich dann manchmal über die Darstellung, die natürlich auch gerne politisch, da muss man auch so ehrlich sein, politisch befeuert wird durch sozusagen sehr einfache Schuldzuweisungen nach Brüssel bei Regeln, die einem vielleicht nicht so ganz passen.
Vielleicht stört sich auch mancher in der Wirtschaft an der Tatsache, dass Ursula von der Leyen, zumindest sagt sie es, auch bereit ist, deutsche Tabus zu brechen. Namentlich, sie plädiert dafür, dass es europäische Regelungen für einen Mindestlohn gibt und auch, dass es eine europäische Arbeitslosenversicherung, da muss man ein bisschen in Anführungsstriche sehen, zumindest eine Möglichkeit gibt, besonders schwer von Arbeitslosigkeit betroffene Länder im Krisenfall zu unterstützen. Nicht jedem in der Wirtschaft wird das gut gefallen, Herr Guttenberg.
Der erste Punkt, der Rahmen für europäische Mindestlöhne, steht im Koalitionsvertrag. Das ist kein deutsches Tabu. Von daher würde ich sagen, das ist nicht so weit weg. Und die europäische Arbeitslosenversicherung hat ja auch mal ein deutscher Finanzminister vorgeschlagen. Von daher, ich glaube, das ist alles nicht so weit weg. Und das ist auch den Lehren aus der Krise geschuldet, dass wir mit der Architektur, die wir zur Wirtschaftspolitik in Europa zu Beginn des Euro gebaut hatten, einfach so nicht weitermachen können.
Aber jeder zweite Unternehmer in Deutschland, wenn die Zahlen, die ich gefunden habe, stimmen, lehnt eine solche Arbeitslosenversicherung beispielsweise ab.
Also zum Thema Arbeitslosenversicherung, oder jetzt ist ja so eine Arbeitslosenrückversicherung im Gespräch, ist ja praktisch so ein Hilfsfonds, der dann die nationale Arbeitslosenversicherung unterstützt, wenn die nicht mehr zahlen kann. Da kann ich aber auch nur sagen, das ist dann aber auch ein Problem, dann funktioniert diese Arbeitslosenversicherung vor Ort nicht, dann funktioniert das im Prinzip nicht. Und wenn so etwas nicht gegen konjunkturelle Schocks oder konjunkturelle Krisen einfach gewappnet ist, dann funktioniert etwas strukturell nicht. Und allein bei den Geldern, ich meine, so eine Krise kann ja auch länger dauern, und wenn es dann wirklich ein großes Mitgliedsland trifft und aus diesem Fonds dann dieses ganze Geld kommen soll, wie groß soll der sein? Also ist ja gut gemeint, aber gerade bei dem Thema halte ich das nicht für zielführend, nee.
Herr Wojan und dann Herr Guttenberg.
Ja, das ist ja der Gedanke, dass wir bei außergewöhnlichen Schocks eingreifen könnten. Und das wird ja auch oft vergessen in der deutschen Debatte, und das wurde gerade in der Griechenland-Krise sehr vergessen, wenn ein Mitgliedstaat, mit dem die deutsche Wirtschaft naturgemäß engstens verbunden und verwoben ist, den Bach runtergeht, dann reißt es hier auch alle mit runter. Und da schienen mir manche Rechnungen, die damals aufgemacht wurden, schon etwas kleinkariert und wenig weitsichtig. Die einzigen Weitsichtigen am Ende waren ein paar deutsche Politiker, die dann doch sich über einige Dogmata, die hier betrieben wurden, hinweggesetzt haben und etwas langfristiger für das große Ganze und damit letztlich auch wieder für jedes einzelne deutsche Unternehmen gedacht haben. Das wird auch die Herausforderung sein, wenn wir solche Themen wie die Arbeitslosenrückversicherung diskutieren. Natürlich kann es keine Hängematte sein, an der sich der eine oder andere Staat es bequem macht. Aber es kann und muss so eine Art Sicherheitsnetz für alle sein, die wir zusammen hier in der Europäischen Union engstens verflochten sind.
Ich glaube, dass wir irgendeine Form von gemeinsamer Haushaltspolitik in der Eurozone brauchen, sei es über eine gemeinsame Arbeitslosenversicherung, sei es, wie Macron das damals vorgeschlagen hat, über ein gemeinsames Eurozonenbudget. Weil ich glaube, was wir nicht weitermachen können, ist das System, das wir bis jetzt haben, indem wir so lange warten, bis ein Land quasi schon aus dem Markt geflogen ist und dann unter erheblichen Schmerzen und auch unter erheblichen Kosten anfangen, Länder retten zu müssen. Sondern ich glaube, wir brauchen ein System, das sehr viel stärker auf Prävention setzt. Und eine gemeinsame Fiskalpolitik ist da einfach ein wichtiges Element.
Zum Stichwort Prävention würde ich nur noch mal sagen, dass hier ja gerade irgendwie, auch wenn Mitgliedstaaten eine gute Wirtschafts- und Finanzpolitik machen, trägt das ja auch zum großen Ganzen bei. Also man darf da auch nicht die Leute aus der Verantwortung nehmen, einfach, finde ich. Und nochmal zum Thema Arbeitslosenrückversicherung. Ja, ab wann sagt man denn, ist ein Schock groß genug, dass wir jetzt einspringen? Und dann sehe ich schon wieder, dass dann so eine Troika-ähnlich Personen durch die Staaten ziehen und sagen, okay, das war jetzt so, das reicht nicht. Und dann ist die EU am Ende wieder die Böse, weil sie dann zahlt oder nicht zahlt. Ja, und wenn sie nicht zahlt, dann schadet das langfristig, glaube ich, der Akzeptanz und der Glaubwürdigkeit.
Ich würde gerne nochmal zum Ausgangspunkt Ihrer Frage zurückkommen, der Rolle von Ursula von der Leyen. Und ich glaube, das ist in der Tat ganz spannend in diesen Fragen. Aus unserer Sicht ist es auch sinnvoll, dass man sozusagen eine Art der, ja nicht Umverteilung, aber sozusagen diesen ökonomischen Schocks auch durchaus entgegenwirken kann oder Instrumente dafür hat. Und Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin ist natürlich dem Europäischen verpflichtet und kann sozusagen auch nicht mehr eine deutsche Perspektive darauf haben. Was allerdings interessant sein wird in den nächsten Monaten und Jahren zu beobachten, ist, inwiefern sie vielleicht als christdemokratische Politikerin, die natürlich immer noch enge Kontakte in die deutsche CDU hat, sie vielleicht auch auf ihre Heimatpartei Einfluss nehmen kann, weil wir sehen, dass es vor allem ist in der CDU immer noch sehr, sehr große Vorbehalte, um das mal gelinde zu sagen, gegen jede Form von Umverteilung. Also das Stichwort Transferunion fällt da immer sofort. Aber genau, inwiefern Ursula von der Leyen als deutsche Kommissionspräsidentin es vielleicht auch gelingt, ihre eigene Partei zu einem Kurs zu überzeugen, der sozusagen für eine sinnvolle Reform steht, die es letztendlich letztlich auch Deutschland letztlich, wie Herr Wojan eben gesagt hat, erleichtert, dass nicht wir mit irgendwann in den Abgrund gezogen werden, weil so wie die Eurozone derzeit strukturiert ist, es immer noch nicht wirklich krisenfest ist.
Wie sieht es aus mit der Unterstützung, die auch angekündigt worden ist für die kleineren und mittleren Unternehmen? Das muss Sie vom Familienverband besonders interessieren. Es wird immer gesagt, die kleinen und mittleren Unternehmen sind das Rückgrat der Wirtschaft und 90% der Arbeitsplätze sind in diesem Bereich, manche sagen sogar noch mehr. Und dann drängt sich doch bei dem einen oder anderen immer wieder das Gefühl auf, aber richtig tun, tut man was für die Großen oder man verschont sie viel zu sehr. Das, was jetzt vorgesehen ist in dem Programm, Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission, der neuen, entspricht das Ihren Vorstellungen vom Familienverband? Also Finanzierung soll besser werden, Entbürokratisierung sind ja bekannte Stichworte, aber trauen Sie Ihnen zu, dass da jetzt wirklich mehr passiert? Sie schütteln
ja,
das Haupt.
Ja, ich mache beides gerade. Und zwar, es wäre schön, wenn, und es kann ja auch sein, dass es passiert. Ich würde sagen, gerade was so den Binnenmarkt angeht, da könnte wirklich eine Entbürokratisierung erfolgen. Ja, ich mache jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel nochmal. Bei der Entsenderichtlinie muss jetzt zum Beispiel seit diesem Jahr jeder Unternehmer, wenn er einen Mitarbeiter ins Ausland schickt und sei es zum Tanken mal rüber oder für ein Meeting, ihm in Papierform einen Bescheid mitgeben oder eine Versicherung, dass der Mitarbeiter in Deutschland sozialversichert ist. Was ja auch an sich eine gute Idee ist.
Ja, es nervt, aber es ist ja an sich sinnvoll.
Genau, es nervt, ja, aber es nervt nicht nur, es ist auch nicht handhabbar. Es gibt ganz viele Unternehmen, die sagen, hier, der muss mal in 2 Stunden rüber nach Frankreich, wenn er im Saarland ist oder so. Und dann von der Krankenkasse oder vom Sozialversicherungsträger diese Bescheinigung zu kriegen, das ist eine Herausforderung. Das schaffen nicht alle und es gibt Unternehmen, die deshalb auch schon ihr Auslandsgeschäft eingestellt haben. Und das ist jetzt keine Übertreibung. Ich will nur sagen, das Ziel ist ja ehrenwert und viele Ziele der EU sind in diesem Bereich ehrenwert. Aber manchmal ist es so das Feintuning, wo man noch mehr drauf achten muss, wo man aufpassen muss, dass nicht durch irgendeine unbedachte Sache mehr Bürokratie reinkommt, wie in diesem Aber Thema.
Diese Sachen sind die Klassiker sozusagen, diskutieren wir seit 290 Jahren. Aber es geht doch auch um die Frage, warum ist es so, dass in Europa so deutlich weniger innovative neue kleine Start-up-Firmen in die Gänge kommen und auch am Markt bestehen können als anderswo in der Welt und muss da nicht was getan werden?
Ja, ich denke, da ist ja auch was angekündigt worden mit der Ausweitung auch des digitalen Binnenmarktes. Das wäre gerade für Start-ups, für digitale Geschäftsmodelle wirklich ein sehr, 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 sehr großer Vorteil, wenn es ihnen auch leichter möglich gemacht wird, grenzüberschreitend zu agieren und wenn es ihnen leichter möglich gemacht wird, Daten zu generieren. Und da geht es gar nicht um personenbezogene Daten, sondern um nicht personenbezogene Daten, die sie für ihre Geschäftsmodelle brauchen. Oder wenn eine deutsche Plattform auch ihr Angebot auf Frankreich ausweiten möchte, dass sowas leichter möglich ist oder im Bereich E-Commerce, dass man da grenzüberschreitender handeln kann. Also das ist auf jeden Fall gerade für kleinere Unternehmen, die vielleicht mal zu größeren werden, ein großer Vorteil, wenn das konsequent umgesetzt wird.
Das ist auch was wir als Kommission recht früh erkannt haben. Wir brauchen viel mehr Binnenmarkt im digitalen Binnenmarkt. Und das ist ein Thema, wo wir dann an den Widerständen der einzelnen Mitgliedstaaten scheitern, die da ihren kleinen Schrebergarten behalten wollen. Das sind endlose Debatten. Und am Ende haben wir eben in viel zu vielen Bereichen immer noch keinen wirklichen großen europäischen digitalen Binnenmarkt. Wir haben innovative Erfinder, Unternehmer, die starten, machen hier Start-up und beim Scaling-up, also wenn der Laden dann wachsen soll, dann gehen sie lieber in die USA, weil da haben sie eben einen digitalen Binnenmarkt ohne Probleme. Wir verstehen nicht, wie das einige Mitgliedstaaten immer noch nicht kapiert haben können. Um das Beispiel mit der Entsenderichtlinie nochmal zu nehmen, da sehen wir auch genauso ein Problem. Hier hat Europa den Mitgliedstaaten noch Spielraum gelassen bei der Umsetzung und manche Mitgliedstaaten setzen das halt so um, dass sie die Grenzen noch erhöhen. Und das ist natürlich auch ein bisschen die Tragik. Alle sagen immer, ja, EU soll nicht ins letzte Detail regulieren. Und wenn die EU dann nicht ins letzte Detail reguliert, dann machen die Staaten, was sie wollen.
Ja, und ich glaube, das ist doppelt doof, weil das ist schlechte Wirtschaftspolitik, weil es konkret verhindert, dass Unternehmen größer werden. Es ist aber auch aus so einer außenpolitischen Sicht doof, weil wir uns damit die Chance nehmen,
Regelungen zu setzen, die dann weltweit Standard werden. Und wir haben das bei der Datenschutzgrundverordnung gesehen, dass wenn man das einmal vernünftig tut, dass das dann relativ schnell Europa eben doch groß genug ist und dann sind die 27 Zwerge vielleicht doch ein Riese, dass das reicht, um da Standards zu setzen. Und deswegen ist das extrem kurzsichtig in vielen Bereichen, dann eben nicht über den eigenen Schatten zu springen, sondern die kleinen Regeln, die man irgendwie vielleicht auch jetzt über 10, 15 Jahre gepflegt hat, nicht wieder aufgeben möchte.
Gerade beim digitalen Binnenmarkt sieht man gerade in Deutschland auch immer ganz gut, wie Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklaffen. Also die deutsche Bundesregierung sagt rauf und runter, wie wichtig ein digitaler Binnenmarkt ist für Unternehmen, gerade für kleine Unternehmen, für Startups. Und dann geht es an die konkreten Regelungen. Dann reden wir drüber, können EU-Bürger auf ihr Netflix-Abo zugreifen, wenn sie reisen? Kann ich als Deutsche einen slowenischen Spotify-Account aufmachen? Das sind Kernfragen des digitalen Binnenmarktes, aber wenn es dann an die konkrete Umsetzung geht, dann ist man wieder sehr im mitgliedstaatlichen Klein-Klein. Und das ist insgesamt ein Problem, da können wir eigentlich auch über Außenpolitik, über Migration, über nahezu alle europäischen Themenfelder reden, dass, wenn es dann ans Detail geht, sich dann selber doch leider immer man sich selbst der Nächste ist. Und das ist gerade beim digitalen Binnenmarkt, wo, glaube ich, jedem und jeder klar ist, was für Riesenchancen das mit sich bringt. Gerade wenn man auch mal an die USA denkt als einen Binnenmarkt, ist es einfach nur tragisch.
Wir müssen auch mal über das Geld reden. Die EU hat nicht nur mit der Digitalisierung, über Klima haben wir schon geredet, wahrscheinlich auch noch die Migrationsfrage, über die wir heute nicht reden werden, eine Menge Aufgaben. Es sind teilweise wirklich Jahrhundertaufgaben, ich glaube, das kann man schon sagen. Und die EU-Kommission, Herr Wojan, argumentiert, wenn wir Jahrhundertaufgaben zu bewältigen haben, dann brauchen wir auch mehr Geld.
Ja, nicht nur die EU-Kommission, auch die deutsche Bundesregierung sagt, ja, wir möchten Haushalt modernisieren, wir möchten mehr.
Aber sie will nicht mehr zahlen, die deutsche Bundesregierung.
Laut ihres Koalitionsvertrages ist sie bereit, mehr zu zahlen.
Trotzdem argumentiert sie gerade, dass zum Beispiel der Anteil dessen, was an der Wirtschaftskraft pro Land in die EU-Kasse eingezahlt wird, nicht steigt.
Wir werden sehen. Im Moment ist die Debatte auf seinem Stand, wo man sagt, wir wollen hier mehr machen, dort mehr machen, bei der Landwirtschaft nicht weniger machen, sondern mindestens genauso viel machen. Und wir wollen nicht mehr einzahlen, aber Großbritannien tritt aus. Das geht nach Adam Riese nicht. Und wie das so ist in der Mathematik, am Ende muss ein Ergebnis herauskommen, was berechenbar ist. Und da sind wir noch immer hingekommen. Aber die große Frage ist dann tatsächlich, wie werden die Schwerpunkte gesetzt und die große Debatte hat jetzt erst begonnen.
35 Cent pro Tag zahlt im Moment der Deutsche in die EU-Kasse statistisch gesehen ein. Das wird mehr werden müssen. Die Briten fallen weg. Möglicherweise muss auch das Budget deutlich erhöht werden der EU-Kommission. Sehen Sie die Bereitschaft dazu? Ist das bewusst, dass es sich letztendlich auszahlt unterm Strich? Herr Guttenberg und dann Frau Zelle.
Also Herr Wojan ist da ja gerade sehr diplomatisch gewesen. Ich würde mal da ein bisschen zuspitzen. Die Bundesregierung macht da einen Riesenfehler im Moment, weil sie die ganze Frage der Verhandlungen und was ein Verhandlungserfolg bei den EU-Finanzen ist, wieder auf die Frage zurückkürzt, gibt es mehr oder gibt es weniger Geld? Wir unterhalten uns überhaupt nicht darüber, was wir wollen, was die EU bis 2027, das ist den Großteil der nächsten Dekade, was die EU in dieser Zeit können soll. Eigentlich müsste die Frage des Erfolges bei diesen Verhandlungen sich danach richten, ob wir die EU in die Lage bringen, handlungsfähig zu sein. Stattdessen tun wir immer noch so, als wäre ein Verhandlungserfolg aus deutscher Sicht möglichst wenig zahlen und möglichst viel rausbekommen. Das ist dasselbe wie vor 7 und dasselbe wie vor 14 Jahren. Und ich glaube, das ist ein fast historischer Fehler, den die Bundesregierung da gerade macht. Ich habe vorhin Frankreich kritisiert. Macron ist in der Frage wesentlich schlauer. Die sagen gerade, was sie wollen, aber sie legen sich nicht auf eine Zahl fest. Und das bedeutet auch nicht, dass man dann später in Verhandlungen mühsam und schmerzhaft von irgendwelchen Zahlen abrücken muss. Und deswegen, glaube ich, ist das eigentlich die viel, viel bessere Strategie.
In der Sache teile ich das absolut. Aber das Einzige, was Macron derzeit interessiert, sind die Agrarzahlungen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine gute, vorwärtsgerichtete Strategie aus unserer Perspektive ist. Was vielleicht die Erklärung oder das Nahebringen höherer Zahlungen für den EU-Haushalt gegenüber Bürgerinnen und Bürgern angeht, würde ich gerne zwei Sachen argumentieren. Zum einen ist es auch immer eine Frage der politischen Debatte. Also in Deutschland diskutieren wir am liebsten über den EU-Haushalt, indem wir sagen, wir sind die Nettozahler, wir zahlen so viel und wir kriegen nur so wenig zurück, obwohl wir damit wahnsinnige Forschungsprojekte finanzieren, wo Deutschland eigentlich meistens ganz, ganz großer Nutznießer ist, was in diesen Saldo nicht mit einfließt. Und ich glaube auch, dass man eine ehrlichere Debatte darüber führen muss, dass wenn wir sagen, um die großen Aufgaben Europas zu finanzieren, beispielsweise wir reden über einen europäischen Grenzschutz, der gestärkt werden soll, das kostet mehr Geld, da muss Deutschland mehr zahlen. Ja, aber heißt das dann nicht auch, dass wir beispielsweise bei unseren Kapazitäten im Zoll bei der Bundespolizei eigentlich dann nicht auch entgegen sparen könnten? Aber das tut man natürlich nicht, weil das würde ja heißen, dass man in Deutschland Kapazitäten reduzieren muss. Aber wenn man sagt, wir wollen mehr in diese europäischen Aufgaben Geld packen, heißt das auch, dass eigentlich Ressourcen auf deutscher Ebene frei werden. Das ist aber eine Rechnung, die leider derzeit nicht aufgemacht wird und die eigentlich eine viel ehrlichere Debatte wäre, damit Bürgerinnen und Bürger nachvollziehen können, wie viel Geld wird jetzt wo ausgegeben.
Und vor allen Dingen auch das Argument, dass sicherlich Deutschland von der Existenz des Binnenmarktes nicht am wenigsten von allen 27 profitiert.
Es wurde schon viel Richtiges gesagt. Ich will auch gar nichts mehr wahnsinnig viel hinzufügen. Nur noch mal sagen, ich glaube auch, dass man den Menschen erklären kann, warum Europa etwas kostet und warum es etwas kosten muss. Allerdings ist da auch, dass der Haushalt auch glaubwürdig sein muss. Und dazu gehört auch eine Ausgabenkritik mal. Ja? Zum Beispiel auch bei den Sozial- oder Strukturfonds, dass man da mal guckt. Ich meine, die Leute verstehen das, glaube ich, auch nicht so, warum in Deutschland mit Geld der EU Spielplätze teilweise gebaut werden. Ja, wahnsinnig populistisches Beispiel jetzt von mir, aber nur so mal so. Aber da in so die Richtung. Ja, ich glaube, die Leute verstehen, dass das Europa was kostet und dass es wichtige Aufgaben gibt. Gar kein Ding. Aber wofür?
Für die nächsten 7 Jahre, denn darum geht es, um diese mittelfristige Finanzplanung, den Haushalt aufzustellen, muss gelingen bis spätestens Ende nächsten Jahres, Ende 2020. In der zweiten Jahreshälfte hat Deutschland den Vorsitz, die rotierende Präsidentschaft in der EU. Ist das hilfreich für die Diskussion oder eher hinderlich?
Na, es ist vor allem zu spät, wenn wir das erst in der deutschen Ratspräsidentschaft verhandeln. Denn
na, spätestens wird gerade noch
enorm. Der Punkt ist ja, am Anfang 2021 muss das Geld fließen. Zwischen der Einigung auf den Finanzrahmen und dem 1. Januar müssen noch die ganzen Folgegesetzgebungen verabschiedet werden und die Programme aufgesetzt werden. Und wenn am 1. Januar die Leute noch Erasmus machen sollten, dann ist es eigentlich schon ein bisschen spät.
Ich bin relativ optimistisch, dass jetzt die finnische Ratspräsidentschaft, also bis Ende Juni, ein Ergebnis finden wird, zumindest im Kreis der Mitgliedstaaten. Was man ja gerne vergisst, ist, dann ist es noch nicht vorbei, weil als parlamentarischer Haushaltsgesetzgeber am Ende das Europaparlament das letzte Wort hat, sie leider nicht adäquat in die Verhandlungen im Kreis der Mitgliedstaaten eingebunden sind, aber man dann noch so eine zweite Runde einschieben wird und das wird unweigerlich auf Deutschland zukommen. Und da ist es, glaube ich, schon ganz gut, dass Deutschland natürlich auch eine sehr, sehr große Woman- und Manpower hat, um dann möglichst schnell zu einem Ergebnis zu kommen und vielleicht auch dann nochmal gezwungen wird, ein bisschen die Schatulle aufzumachen, um den Forderungen des Europäischen Parlaments, was sicherlich noch für einen stärkeren Haushalt votieren wird, dann auch entgegenzukommen.
Naturgemäß konnten wir in einer Stunde nicht all die Aufgaben diskutieren, die in den nächsten 5 Jahren für die EU anstehen. Einige Megathemen haben wir noch nicht mal gestreift. Sicherheit, sicherlich eins, Migration, ganz bestimmt auch. Zum Schluss von jedem von Ihnen vielleicht in 1,5 Sätzen. Was ist für Sie von den wichtigen Aufgaben, die jetzt anstehen, die wichtigste?
Beim Klimaschutz schnell voranzuschreiten, das duldet keinen Aufschub. Und vor allem müssen wir ja so viele Länder noch mitnehmen, die außerhalb der EU sind. Also da brauchen wir auch noch Zeit.
Konkret ist es ganz wichtig, dass der Haushalt jetzt bald in trockenen Tüchern ist, dass es keine großen Verzögerungen gibt, was Jugendaustauschprojekte, was Bildungsprojekte angeht. Und ich wünsche mir auch sehr, dass wir eine Konferenz zur Zukunft Europas bekommen, die dann auch ihren Namen verdient und mutige Schritte machen wird.
Wir haben ja damit begonnen, geopolitische Kommission, was heißt das? Und dazu gehört auch, dass man das Verhältnis gegenüber China klärt und dort für faire, gegenseitige Wettbewerbsbedingungen einsteht. Und das ist auch eine Aufgabe, die die EU gemeinsam gut angehen kann.
Ich wünsche mir, dass wir die Eurozone fertig bauen und ich glaube auf so einer Metaebene, dass wir den Laden auch die nächsten 5 Jahre zusammengehalten bekommen, weil das nehmen wir immer selbstverständlich, aber es ist nicht selbstverständlich.
Damit geht dieser Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur zu Ende. Über den Aufgabenkatalog der neuen EU-Kommission diskutierten bei einer gemeinsamen öffentlichen Veranstaltung mit der Europäischen Akademie Berlin Jörg Wojan, Vertreter der EU-Kommission in Deutschland, Lynn Selle von der Europäischen Bewegung Deutschland, Niklas König vom Verband der Familienunternehmer und Lukas Guttenberg vom Jacques Delors-Institut Berlin. Vielen herzlichen Dank.